Kennt ihr diese Erfahrung beim Autofahren, dass man bei bekannten Strecken ankommt und sich dann fragt, welchen Weg bin ich jetzt eigentlich gefahren? Was war so zwischendurch passiert? Man schaltet so in den Autopiloten, man fährt und man ist mit Gedanken wo ganz anders und dann kommt man an und denkt, wie bin ich denn hier gelandet? Ich habe mich heute mit meiner Frau darüber unterhalten und die sagte, ja, die wollte auch schon mal nach Hameln und ist im Kindergarten gelandet, weil das so die Strecke ist, die typisch ist. Und plötzlich dachte sie, ah, warte mal, ich wollte doch eigentlich woanders hin. Und dabei können wir uns das ja gar nicht vorstellen, in dem Moment, in dem wir den Führerschein bekommen und das erstmal auf die Straße losgelassen werden, sich immer wieder diese Sprüche anhören muss von Leuten, die schon länger fahren, dass ja jetzt Gummibäume gepflanzt werden und so weiter und so fort. Man kann sich ja das nie vorstellen, dass man in diese Automatik hineinkommt, dass man Wege plötzlich automatisch fährt. Und das ist eigentlich eine tolle Leistung des Gehirns, dass gewisse komplexe Handlungen, und Autofahren ist komplex. Bei uns in Deutschland, wo sich die meisten Leute an Regeln halten, ist es was anderes als zum Beispiel in Tadschikistan oder in Indien. Man könnte so ein paar Leute mal fragen, da geht es um Leben und Tod. Aber auch da fahren Leute manchmal so entspannt und ich denke mir, wie geht das? Wie können die in diesen Automatismus hineingehen, dass sie sowas Komplexes einfach so machen? Und es betrifft auch andere Bereiche. Und ich fragte mich, kann es sein, dass wir vielleicht im Glauben auch manchmal in so eine Art Automatismus verfallen? Denn wenn man eine gewisse Zeit im Glauben unterwegs ist, gewöhnt man sich an gewisse Dinge. Man weiß, was man als Gläubiger tut oder lässt. Man weiß, wo man zu erscheinen hat, was man zu tun hat, wie die stille Zeit funktioniert und so weiter. Und dann läuft so ein Automatismus und vielleicht fragt man sich ein paar Wochen, Monate später, wie bin ich eigentlich hier angekommen? Was ist denn in der Zwischenzeit geistlich passiert? Ich kenne das von mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und das war einer der Gründe, warum wir als GL gesagt haben, wir müssen auch über den bewussten Glauben sprechen. Bewusst Glauben leben, das ist der letzte Wert, den wir euch im Rahmen dieser Predigtreihe vorstellen wollen. Bewusst Glauben leben gehört zu einem einladenden Glauben dazu. Ein Glaube, der nicht nur im Autopiloten stattfindet, der gewisse Dinge einfach so abarbeitet, sondern ein bewusster Glauben ist ein Wert, der zu einem Leben einem missionalen Leben dazugehört. Und damit haben wir uns in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt und haben die unterschiedlichsten Dinge vorgestellt, was eben zu einem einladenden Glauben gehört. Ein kleiner Rückblick. Wir haben uns angeschaut, dass ein missionaler Glaube, ein einladender Glaube aus einer Haltung, einer Herzenshaltung entspringt, die tief gegründet ist in einer Identität. Also missional ist nicht ein Auftrag, den wir erfüllen. Missional ist die Beschreibung eines Wesenszustands der Gemeinde. Gemeinde ist missional. Sie ist in der Bewegung Gottes angelegt. Dafür ist sie da. Das ist ihr Wesensmerkmal. Mission ist nicht nur ein Auftrag, den Gemeinde erfüllt. Mission ist etwas, was Gemeinde ist. Sie ist die Fortsetzung der Bewegung Gottes, die in Jesus angefangen hat, ultimativ. Und in der Gemeinde kommt diese Bewegung zum Vorschein. Und es ist unsere Identität. Und wir haben es gesehen, dass Paulus uns diese Identität zuspricht. So sind wir nun Botschafter in Christi Stadt. Das ist etwas, was wir sind und nicht nur etwas, was wir tun. Und wir haben uns angeschaut, welche Haltung brauchen wir denn? Denn unsere Haltung prägt unsere Handlung. Und die Handlung sollte aus einer Haltung heraus entspringen. Und wir haben uns angesehen, wie wichtig da die Vertrautheit ist. Die Vertrautheit mit Jesus. Eine Beziehung, die aus einer tiefen Verbundenheit mit Jesus entspringt. Wo Jesus nicht nur ein Name ist, den wir hören, sondern eine Person, die wir kennenlernen und lieben gelernt haben. Eine Person, die uns angesprochen hat. Und weil er uns angesprochen hat und weil er diese Beziehung initiiert hat, uns adoptiert hat, leben wir in einer Beziehung, einer Freundschaft zu diesem Gott. Und wir merken, dass wir dann abhängig sind von diesem Gott. Dass wir abhängig sind von seinem Wirken. Missionales Handeln, einladender Glaube kann nicht aus sich heraus leben. Es ist nicht etwas, was Menschen möglich ist, sondern es ist etwas, was abhängig ist vom Reden, vom Wirken, vom Leiten Gottes. Es ist etwas, wo wir angewiesen sind und abhängig sind von dem, was Gott tut und sagt. Wir haben gesehen, dass Gott uns so reich beschenkt. Und weil er uns so reich beschenkt, können wir freigebig sein. Wir können frei geben, weil wir frei bekommen haben. Unser Glaube ist nicht etwas, was wir uns verdient haben, sondern dein Glaube ist ein Geschenk. Du wurdest nämlich irgendwann mal angesprochen von einem Gott, weil er das wollte. Nicht, weil er dachte, oh, die Person, die hat sich ein paar extra Sternchen verdient. Nein, er wollte das. Es ist ein Geschenk. Und so freigebig, wie er dir immer wieder seine Liebe gibt, so können wir freigebig mit den Menschen umgehen und seine Liebe weitergeben. Und wir haben gesehen, wie Jesus dabei Menschen im Fokus hatte, wie er gewirkt hat und dabei Menschen im Fokus hatte. Und wir sind eingeladen, Menschen auch in den Fokus zu nehmen, sie nicht nur als Missionsobjekte zu sehen, sie nicht nur als jemanden zu sehen, der noch nicht in der Gemeinde ist, sondern sie zu sehen, wie Gott sie sieht. Mit ihren Leidenschaften, mit ihren Ängsten, mit ihren Macken, mit ihren Stärken. Sie in den Fokus zu nehmen, weil Jesus mich in den Blick genommen hat. Vielleicht weißt du das noch, wie du dieses Gefühl hattest, als du das erste Mal angesprochen wurdest von dieser Liebe und du merktest, der Gott des Universums hat mich im Blick. Er spricht mich an. Er kennt mich. Und das wünscht sich Gott auch für andere Menschen. Menschen in den Fokus nehmen heißt, dass wir persönliche Begegnungen stärken. Diese einladende Glaube lebt nicht von Programmen, sondern er lebt von persönlichen Begegnungen. Er lebt davon, dass du als Tochter, als Sohn des lebendigen Gottes einem Menschen begegnest, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und vielleicht begegnet in dir Christus dieser Person. Durch die Art, wie du guten Tag sagst, bei den Einkäufen hilfst, auf der Arbeitsstelle mit Freundlichkeit und Güte oder mit Treue hinterhergehst. Es geht um persönliche Begegnungen. Und das Programm kann vielleicht helfen, Interesse zu wecken, aber Programm wird niemals diese persönlichen Beziehungen und Begegnungen ersetzen können. Spätestens seit Corona wissen wir diesen Fakt ganz genau. Programm und Digitales wird niemals die persönliche Begegnung ersetzen können, die du von Angesicht zu Angesicht haben kannst. Und heute geht es um bewussten Glauben. Und dafür schauen wir uns einen Teil der Abschlussrede von Jesus im Matthäusevangelium an. Im Johannesevangelium bereitet Jesus seine Jünger im geschützten Rahmen, im ganz engen Rahmen auf die Zeit vor, wenn er nicht mehr da ist. Und da war dieses Wort vom Weinstock, was wir schon mal hatten, wo er das entfaltet, wie wichtig die Vertrautheit ist und wie wichtig die Abhängigkeit vom Heiligen Geist ist und so weiter und so fort. All das entfaltet Jesus im Johannesbrief. In Matthäus finden wir auch eine Abschlussrede von Jesus. Und auch dort bereitet Jesus seine Jünger vor. Denn es beginnt in Kapitel 24 und 25 mit der Frage, als sie vom Tempel weggehen, dass Jesus sagt, Leute, es wird eine Zeit kommen, wo dieser Tempel nicht mehr stehen wird. Und all diese Jünger erleben diesen Zeitpunkt. Sie werden Zeugen dieses Ereignisses sein, wenn dieser Tempel eine Grundlage ihres Glaubens, etwas, was ganz tief in ihrer Identität verankert ist. Der Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und Jesus sagt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo das nicht mehr da sein wird. Und dadurch wird euer Glaube unglaublich gerüttelt und geschüttelt werden. Und dann sagt er, bereitet euch darauf vor. Bereitet euch auf diesen Moment vor, dass wenn Zeiten kommen, die euch herausfordern, und es wird oft diese Zeit nur auf die Endzeit gedeutet, ganz schwierig, dann müssen wir den Anfang von 24 einfach kappen. Es ist ein prophetisches Wort in eine gewisse Situation hinein. Und darauf bereitet Jesus seine Jünger vor und sagt, passt auf. bleibt wachsam. Und diese Botschaft kommt in unterschiedlichsten Variationen, durch unterschiedlichste Gleichnisse, immer wieder mit unterschiedlichen Facetten zur Geltung. Unter anderem in Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, die wir uns da nochmal, die wir uns gleich anschauen. Bleibt wachsam und gut vorbereitet. Und das verdeutlicht er mit diesem Gleichnis. Ihr könnt mitlesen oder in euren eigenen Bibeln nachschauen. Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. 10 Brautjungfern nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. 5 von ihnen waren dumm. Die anderen 5 waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, seht doch, der Bräutigam kommt, geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht, das Öl reicht nicht für uns und euch. Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen, und inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach und sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Jesus verwendet hier eine sehr, sehr bekannte Hochzeitstradition, die im Mittleren Osten teilweise immer noch so gelebt wird, also in ähnlichen Ausprägungen. Hochzeitstraditionen haben ja unterschiedliches Couleur und aus unterschiedlichsten Gesellschaften werden Hochzeitstraditionen übernommen. Eine Hochzeitstradition, die wir zum Beispiel von den Römern übernommen haben, ist der Ehering. Ist keine jüdische, keine biblische Tradition, sondern der Ehering war das Zeichen, dass die Frau als Besitz zum Mann überging. Dass die Braut nach vorne geführt wird vom Brautvater. Das ist eine Tradition, die wir aus Amerika übernommen haben. Keine deutsche Tradition. Weil in Amerika wird die Ehe in der Gemeinde geschlossen. Denn da ist der Pastor auch Standesbeamter. Dieses Privileg haben wir in Deutschland nicht. Darum ist diese Tradition immer so eine Sache in Deutschland. Denn es kommen Ehemann und Ehefrau hier vorne hin. Und die Frau wird nicht erst übergeben. Also versteht ihr, es gibt Traditionen, da wissen wir sofort, wozu sie gehören. Und als Jesus von dieser Tradition anfängt zu erzählen, wissen die Leute im Umfeld sofort, wovon er spricht. Und dann bringt er noch einen Twist mit hinein, denn er verbindet diese Tradition mit der Weisheitsliteratur. Denn in den Sprüchen finden wir die Beschreibung von einer klugen und einer dummen Frau. Und hier sind es 5 dumme, 5 kluge. Und jeder weiß sofort, warte mal, es geht hier um Weisheit. Es geht nicht hier um Frauen oder ähnliches. Es geht hier um eine Parabel, die eine Aussage hat. Wir dürfen nicht jedes einzelne Ding hier auslegen und allegorisch verwenden. Damit würden wir den Text massakrieren und würden an einigen Stellen echt theologische Probleme bekommen. Denn es ist nicht wirklich Nächstenliebe, was die klugen Frauen da machen. Sie hätten ja teilen können. Jesus sagt ja, teilt. An anderer Stelle sagt hier, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir können hier nicht einfach, sondern es gibt eine Botschaft. Und die Botschaft sagt Jesus am Ende, bleibt also wachsam. Das ist die Aussage dieser Parabel. Bleibt wachsam. Seid vorbereitet auf das, was kommt. Seid vorbereitet auf das, was kommt, wenn eine Krise kommt. Seid bereit, ihr zu begegnen. Seid in einer Haltung, in der ihr aufmerksam seid. Denn Wachsamkeit ist ein Zustand, in dem wir nicht unbewusst im Autopiloten funktionieren. Wach zu sein bedeutet, ich bin da. Ich sehe manchmal, wie meine Jungs morgens in die Küche reinkommen. Die sind noch nicht da. Nicht wirklich. Die kommen rein, setzen sich hin und kriegen kaum ein Wort raus. Wach sind sie, wenn sie plötzlich ankommen und dann fangen sie an zu reden. Und dann, das ist ein Zustand des Präsentseins. Und Jesus macht deutlich, es ist wichtig, da zu sein, vorbereitet zu sein. Und diese Botschaft wird greifbar durch dieses veranschaulichende Gleichnis, denn dadurch kommt das plötzlich den Menschen ganz nahe. Bei uns löst dieses Gleichnis oft Druck aus. Weil vielleicht viele von euch dieses Gleichnis schon mal oder diese Parabel mit einem sehr starken Druckunterton gehört haben. Du musst bereit sein. Wenn Jesus wiederkommt und du nicht bereit bist, dann kannst du nicht mit dazukommen. Eigentlich ist diese Parabel eine Einladung, ein Ruf, eine Einladung, den Bräutigam kennenzulernen. Die Dummen und die klugen Brautjungfern zu sehen, zu sagen, ich will nicht so sein. Ich will nicht draußen vor der Tür sein. Ich will nicht mit dem Bräutigam irgendwann diskutieren. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellst, wie das einmal sein wird, wenn du vor dem Thron Gottes stehst. Ich will nicht Gott sagen, du, Gott, ich war Pastor. Hey, du musst mich aufnehmen. Ich war Pastor in der BEFA. Ich habe in Eversbach studiert. Das ist schon der Grund, dabei zu sein. Dann war ich Pastor in Extertal. Hey, in Extertal, Jesus, deine Gemeinde. Und ich argumentiere, wie viel schöner wäre es, wenn ich vor den Thron Gottes komme und Gott sagt, ich kenne dich. Weißt du noch, als du in Extertal Pastor warst? Puh, das waren Zeiten, ne? Und ich war da, ich habe dich gesehen, ich kenne dich. Und dieses Gleichnis lädt uns eigentlich ein, so zu sein, wie die klugen Brautjungfern, die den Bräutigam kennenlernen. Denn die lernen ihn nicht nur beim Hochzeitsfest kennen. In dieser Tradition, deswegen finde ich die Basisbibel übersetzt, ist sehr passend. Aus den anderen Übersetzungen haben wir diese Öllampen. Die Tradition spricht aber von Brautjungfern, die dem Bräutigam entgegenziehen. Der Bräutigam ist in seiner Familie. Es wurde vorher schon gefeiert. Also die Hochzeit ist eigentlich schon vollzogen. Es wird nochmal nachgefeiert. Die Juden haben ein anderes Verhältnis als wir zum Feiern. Und da wird mehrfach gefeiert. Und es wurde vorher schon gefeiert. Und der Bräutigam löst im Grunde nochmal die Braut aus. Es wird werden nochmal Geschenke gegeben und sie wird endgültig ausgelöst und deswegen kommt er noch nicht. Aber die Braut mit ihren Brautjungfern gehen in die neue Hochzeitslocation und dort warten die Brautjungfern, um dem Bräutigam entgegenzukommen. Und dann kommen sie nicht mit Öllämpchen an, sondern die kommen mit Fackeln entgegen, weil es wird getanzt, es wird gejubelt. Zumindest sieht so die Tradition heutzutage aus. Und es wird unter Fackelschein schon jubelnd diesem Hochzeitsfest entgegengegangen. Dieses Bild macht deutlich, hey, es lohnt sich, wach zu sein. Es lohnt sich, wach zu sein, um mit dem Bräutigam schon mal reinzugehen. Denn er hat schon eine Wegstrecke mit diesen Brautjungfern zurückgelegt. Er kennt sie. Er hat sie kennengelernt und feiert mit ihnen, weil sie von Anfang an bei dem Fest dabei waren. Die anderen waren aber beschäftigt. Und warum sie sich nicht vorbereitet haben, wissen wir nicht. Aber die Vorbereitung ist der entscheidende Knackpunkt. Und der entscheidende Knackpunkt, dass sie es verpassen, den Bräutigam kennenzulernen. Und das ist das Herz, was Jesus dahinter hat. Es ist nicht Druck zu machen, sondern es ist eine Einladung. Sei vorbereitet. Sei vorbereitet, damit, wenn eine Krise kommt, du nicht mit anderen Dingen beschäftigt bist, sondern dass du mich kennenlernst, wie ich dich durchtrage. Sei vorbereitet. Sei da. Sei wachsam und feiere mit mir. Bewusst Glauben leben bedeutet, dass wir uns vorbereiten. Denn wir schlafen alle ein. Wir alle haben Zeiten, wo wir im Glauben nicht stark sind. So ist es auch bei den Brautjungfern. Der Bräutigam verspätet sich und die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Alle 10. Ob klug oder dumm, spielt hier keine Rolle. Jeder schläft ein. Jeder hat Glaubenstäler. Aber als der Ruf kommt, waren die, die vorbereitet waren, bereit, dem Bräutigam entgegenzuziehen. Vielleicht hast du so Angst, oh, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht bin ich nicht gut genug vorbereitet. Mein Glaube ist gerade schwach, ich fühle mich gerade so schwach. Es ist kein Problem, schwach zu sein. Hiob wird nie dafür kritisiert, schwach zu sein. Und Hiob hat echt ein paar krasse Gebete, die er an Gott schickt. Aber es sind Gebete. Er lässt nie diesen Kontakt im Leid abreißen. In all dem Schmerz lässt er nie den Kontakt abreißen, sondern sucht bewusst die Nähe Gottes, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, um von ihm zu hören, um von ihm eine Antwort zu bekommen. Und dabei bleibt er ihm treu. Dabei ist sein Glaube nie auf 180, dass er Vollgas geben kann. Nein. Der hält vielleicht an dem seidenen Faden und vielleicht fühlst du dich auch gerade so, dass du denkst, mein Glaube ist aber nicht stark. Ich bin gerade in einer Zeit, in der es mir nicht gut geht und du bist eingeschlafen. Da möchte ich dir Mut machen, durch diese Predigt, dass du vielleicht dich neu rufen lässt, dass Jesus dich rufen sagt, bereite dich vor. Bleib wachsam. Bleib wachsam und bereite dich vor, denn wenn eine Krise kommt, dann wird sie dich erwischen. Und die Vorbereitung wird sehr viel darüber aussagen, wie du mit dieser Krise umgehen wirst. Und in diesen Automatikmodus zu verfallen im Glauben, können unterschiedliche Sachen eine Rolle spielen. Was heißt denn wachsam? Wann bin ich denn wachsam? Wann bin ich denn nicht wachsam? Es kann sein, wenn ich überfordert bin, dass ich in einen Modus verfalle, in dem ich funktioniere. Da ist die Herausforderung der Arbeit, der Familie, persönliche Themen mit Trauer, Verlust. Ich bin nicht zufrieden mit dem, wo ich bin und was ich mache und was ich erreicht habe. Die Kinder machen mir Sorgen, die Gemeinde und. Persönliche Gesundheit spielt nicht mit, wie ich das will und ich muss plötzlich mit meinen Limitierungen klarkommen. Und da ist so viel auf einmal und Glaube ist dann nur noch eine Sache neben anderen. Und man geht in diesen Autopiloten, man funktioniert nur noch. Man versucht, Aufgaben abzuarbeiten. Man versucht zu funktionieren, zu machen, damit bloß dieser Stress irgendwann mal nachlässt. In diesen Phasen schaltet man den Autopiloten. Und da lehrt uns die Bibel eine ganz praktische Sache. Den Sabbat. Zu ruhen. Die Handbremse zu ziehen, zu sagen, an einem Tag steige ich aus und ich mache nicht dieses Rad. Nein, einen Tag, Gott, nehme ich mir jetzt Zeit, nur für dich. Handy aus, alles aus. Oder man sucht sich Hilfe und sucht einen Begleiter. Aber ich habe es oft erlebt, dass mich meine geistlichen Väter genau diese Frage, wenn ich beschrieben habe, und das und das und das und das geht gerade mir vor, die Frage, die ich oft bekam und die mich echt aufregte, war, wie ist es denn mit deinem Sabbat? Wie ist es denn mit deinem freien Tag? Ja, ist so eine Sache. Aber das war oft, nicht immer, war oft die Antwort. Überforderung, Unterforderung kann es auch sein. Aus Abgrenzung schottet man sich ab. Und man sagt, vielleicht auch die Erfahrung, man hat einmal die Erfahrung gemacht, boah, ich habe mich ausnutzen lassen oder ich habe zu viel gegeben. Das hat mir wehgetan, das hat was mit mir gemacht. Und dadurch macht man die Grenzen weit. Aber man geht auch nicht mehr Glaubensschritte. Man geht nicht mehr die Schritte ins Vertrauen hinein, wo Glaube etwas ist, was nicht ich mache. Versteht ihr? Manchmal kann man Glauben vorleben, ohne Vertrauen zu haben. Denn es funktioniert. Um in den Gottesdienst zu kommen, muss man Vertrauen haben, dass man Auto fahren kann oder der Ehepartner. Und dass man ankommt. Um da zu sitzen, braucht man nur Vertrauen zu haben, dass die Technik funktioniert, man die Predigt hört und versteht. Aber Glaube ist doch mehr. Wenn ich Gott an mein Herz ranlasse und er mir plötzlich sagt, du musst mal Schwester oder Bruder vergeben, dann erfordert das Vertrauen. Das erfordert Vertrauen. Oh, was ist denn mit meinem Herz? Was ist denn mit den Gefühlen? Was ist denn mit Gerechtigkeit? Wird mir denn Gerechtigkeit widerfahren? Wirst du denn für Gerechtigkeit sorgen? Wirst du dich um mein verletztes Herz kümmern? Ich rede nicht von diesen krassen Glaubenserfahrungen, nach Afrika gehen und dort Missionar zu werden. Auch das braucht Vertrauen. Ohne Frage. Aber ich glaube, manchmal ziehen wir uns so sehr zurück, dass selbst kleine Schritte für uns eine Riesenherausforderung sind. Und auch da können wir in den Autopiloten gehen. Wir sind unterfordert. Es gibt tatsächlich beim Lesen eine Stufe des Gehirns. Eine Lesegeschwindigkeit kann man steigern, indem man eben viel übt. Das Gehirn geht mit. John F. Kennedy konnte glaube ich, 2000 Worte pro Minute lesen. Er konnte zwischen den Zeilen lesen und überflog eine Seite innerhalb kürzester Zeit und hatte dabei über 75% Textgenauigkeit von dem, was er gelesen hat. Irre. Das kann man trainieren, tatsächlich. Ich bin aus Tadschikistan nach Deutschland gekommen und ich musste lesen erst und reden lernen. Für mich war Lesen total schwierig. Also habe ich alles in meinem Kopf innerlich vorgelesen. Das Problem ist, das Gehirn ist damit völlig unterfordert. Und ich merke, dass ich manchmal bei Texten abschalte. Ich lese etwas und denke nach einer halben Seite, warte mal, was habe ich denn gelesen? Der Grund ist nicht, weil ich zu schnell gelesen habe, weil der Text so schwer ist oder weil ich einfach zu dumm bin. Der Grund ist, ich habe zu langsam gelesen. Das war zu langsam für das, wozu ich eigentlich fähig bin. Nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil das Gehirn irgendwann mal sagt, gib mir Futter. Und so ist es auch im Geistlichen. Der Geist Gottes ist in uns und er wächst, wenn wir uns ihm anvertrauen. Wenn wir uns ihm hingeben. Erst da entsteht Wachstum. Wenn ich in Bereiche hineingehe, wo ich sage, Jesus, das schaffe ich nicht alleine. Abhängigkeit von Gottes Wirken. Bereiche, wo ich merke, Jesus, da brauche ich deine Unterstützung, da brauche ich deine Begleitung, da brauche ich deine Hilfe. Es kann aber auch sein, dass Glaube unvorbereitet ist, weil wir uns mit allem Möglichen füllen. Und das ist etwas, was unsere Generation, meine Generation und die nach mir kommen, enorm betrifft. Wir werden überflutet mit allerhand Informationen. Und weil wir zu sehr überflutet werden mit Informationen, wir werden nicht wirklich gefordert, aber wir werden überflutet. Und dadurch schaltet man in einen Autopiloten. Glaubensimpulse nimmt man einfach so mit. Ich habe da eine Predigt gehört, da eine Predigt gehört, da eine Predigt gehört, da das gesehen, da das gelesen, da das und diesen Instagram-Post und das und jenes. Und was lebst du? Ja, warte mal, ich habe nur das, aber das habe ich gehört, das war voll interessant. Und man ist in so einer Schleife drin, man ist im Autopiloten, wo man einfach nur konsumiert, aber nicht wirklich lebt. Dieses Gleichnis fordert uns heraus und Jesus fordert uns heraus, uns zu überprüfen und die Frage zu stellen, wie ist denn mein Glaube? Denn bewusster Glaube beginnt damit, sich des eigenen Glaubens bewusst zu werden. Wie steht es um deinen Glauben? Wie geht es dir gerade geistig? Und ich möchte das nicht jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern beantworte doch mal die Frage, besprich sie doch mal mit Jesus. Entdecke diesen Raum. Wie geht es deinem Glauben? Was ist denn gut gelaufen in der letzten Zeit? Markus Schmidt hat uns diese Methode beigebracht mit den Fingern. Was ist gut gelaufen? Was war richtig spitze? Worauf hat Gott vielleicht in letzter Zeit seinen Finger gelegt und gesagt, du, pass da mal auf. Du brauchst da was Neues. Was stinkt dir? Ich zeige Ihnen jetzt nicht einzeln den Finger. Wir sind hier im Livestream. Was stinkt dir denn? Was ist etwas, was dir richtig zuwiderläuft in deinem Glauben an dir, um dich herum? Was ist es denn? Wo sind Beziehungen, die Gott anspricht, wo Gott möchte, dass sie vielleicht neu wiederhergestellt werden, vertieft werden. Und was sind Dinge, die so klein sind, dass die so ein bisschen runtergefallen sind? Was Gott schon mal vielleicht vor längerer Zeit angesprochen hat, aber du vergessen hast. Halt mal Inventur, denn bewusster Glaube beginnt damit, dass du dir deines Glaubens bewusst wirst, dass er nicht einfach nur so funktioniert, sondern dass du innehältst und einfach mal Inventur hältst. Und da hilft es aufzuschreiben, Gebetstagebuch, es hilft eine Person an der Seite zu haben, eine Zweierschaft, ein Gebetspaten, jemanden reinzunehmen, zu sagen, du, ich schaffe das nicht alleine, kannst du für mich beten und kannst du mal in 2 Wochen nochmal nachfragen. Bewusster Glaube braucht diese Erinnerung und diese Inventur. Aber es ist nur der erste Schritt. Und ich möchte dich einladen, das zu entdecken. Und zwar nicht nur alleine. Nicht mit einem schlechten Gewissen zu sitzen und zu sagen, oh, so schlecht ist mein Glaube. Denn bei der Inventur wirst du vielleicht feststellen, da waren viele gute Dinge dabei. Da waren vielleicht Dinge dabei, wo ich plötzlich mit jemandem über den Glauben geredet habe und ich habe es total vergessen. Ich habe plötzlich die Führung Gottes erlebt, ich habe Bewahrung erlebt, als er mich da vor einer Dummheit bewahrt hat. Oder. Also entdecke das mit deinem Gott und bereite dich darauf vor, mal eine Inventur zu halten und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und weißt du, was dabei passiert? Du lernst nicht nur dich besser kennen, du lernst deinen Herrn besser kennen. Du lernst deinen König besser kennen. Und er lädt dich ein, aber es ist nur der erste Schritt. In der westlichen Welt gehen wir davon aus, wenn ich die Selbsterkenntnis habe, dann ist schon die meiste Arbeit getan. Ohne die Selbsterkenntnis geht's nicht. Das ist der erste Schritt. Aber der Weg zur Veränderung ist ein langer. Immer wieder bewusst werden. Aus diesem Status nicht auszusteigen. Diese 2 Fragen kannst du ja mal mitnehmen. Wenn du dir die 5 nicht merken kannst, kannst du ja diese 2 Fragen. Welche Entwicklungen machen dir Freude? Und wo bist du in den letzten Wochen und Monaten gewachsen? Was hat dir Freude am Glauben gemacht? Wo war es gut? Wo war es einfach nur gut? Und welche Entwicklungen machen dir Sorgen? Worauf wurdest du schon von einem Vertrauten vielleicht mal angesprochen? Der Ehepartner ist ein sehr guter Indikator dafür. Der sagt, du, da läuft's gerade nicht so gut. Und wenn diese Inventur beginnt, dann kann der nächste Schritt gehen. Denn wenn ich mir meines Glaubens bewusst bin, dann kann ich daran arbeiten. Aber bewusster Glaube ist kein Zufall, sondern es bedeutet, sich bewusst vorzubereiten. Es bedeutet, sich bewusst die Dinge zu nehmen, zu geben zu lassen, die wir brauchen. Wir könnten jetzt allegorisch in das Gleichnis einsteigen und zu analysieren, was jetzt das Öl bedeutet. War es der Heilige Geist? War es das Wort? Wird dem Text nicht gerecht. Es ist etwas, was die Frauen sich geholt haben, was sie nicht selbst produziert haben, was sie vorbereitet hat. Und es ist vielleicht etwas, was du brauchst, was deutlich wird aus der Analyse, was nur Gott dir geben kann. Und du kannst zu deinem Vater gehen. Matthäus und Lukas finden wir an beiden Stellen, in beiden Evangelien finden wir diese Einladung Jesus. Wenn ein Kind den Vater um Brot bittet, wird er ihm doch keine Steine geben. Und dann nachher, wie viel mehr wird Gott euch das geben, was ihr braucht? Lukas, und wie viel mehr wird Gott euch seinen Heiligen Geist geben? Denn das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen sein Wort, wir brauchen sein Reden, wir brauchen sein Wirken, damit aus dieser Erkenntnis etwas entsteht. Und es entsteht eine Beziehung. Aber das muss ich bewusst machen. Ich muss bewusst darum bitten. Nicht nur als Zufallsprodukt und zu sagen, okay, jetzt weiß ich, was schiefläuft. Wird schon irgendwie werden. Ich weiß nicht, in wie vielen Fällen ihr komplexe Dinge schon mal einfach so irgendwie funktioniert haben bei euch. Euer Auto, in dem ihr hierher gefahren seid, ist das irgendwie entstanden? Da hat sich ein Ingenieur gedacht, ach, irgendwie wird das schon. Nie im Leben. Wie viel mehr wird das bei einem menschlichen Herzen nicht anders sein, dass wir da bewusst dran gehen müssen mit unserem Vater? Und ich möchte euch zum Abschluss Mut machen. Mut machen, bewusst das zu entdecken. Bewusst euch vorzubereiten und zu sehen, wo und wie lädt euch Jesus ein, sein Reich zu entdecken. Die Brautjungfern haben ihn kennengelernt auf dem Weg schon zum Hochzeitsmahl. So können wir auch den Bräutigam auf dem Weg kennenlernen, bis wir zum letzten Mal kommen. Entdecken, wie seine Herrschaft ist. Entdecken, wie er wirklich ist. Und zwar in seiner Vielfalt. Ist dir das bewusst, dass Gott dich einlädt, in seiner Fülle zu leben? Das ist ein Grundsatz, der mich antreibt. Ich möchte alles, was in der Schrift mir verheißen ist, möchte ich leben und erleben. Ich möchte nichts darüber hinaus. Aber alles in der Schrift möchte ich erleben. Ich möchte erleben, wie das Königreich mit seiner Versöhnung mein Leben verändert. Wie Beziehungen heil werden. Wie ich Menschen begegnen kann, die mich vielleicht noch nicht mehr leiden können, aber ich begegne ihnen frei. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott mit seiner Liebe mein Herz verändert. Ich möchte erleben, wie Gerechtigkeit schon hier ein Vorgeschmack wird, wo ich mich für Schwache einsetzen kann, die nicht für sich einstehen können. Ich möchte erleben, wie die Schönheit der Schöpfung, wie die Schönheit dieses Gottes greifbar und sichtbar wird. Und wenn ich das erlebe, dann kann ich Botschafter sein. Dann kann ich Botschafter sein. Und wenn ich gefragt werde, und das ist auch etwas Bewusstes, ich spreche euch euren Glauben nicht ab, aber ich glaube, oft sind uns die Sachen nicht bewusst. Wir können sie nicht abrufen. Zum Beispiel die Frage, warum bist du von Jesus begeistert? Was findest du toll an Jesus? Wenn dich diese Frage eine Kassiererin beim Lidl stellen würde und hinten stehen noch Leute. Da hat man nicht so viel Zeit. Was würdest du sagen? Und ich lade dich ein, genau dieser Frage nachzugehen. Dir bewusst zu machen. Was sind gute Dinge? Was ist das, wozu Jesus dich einlädt? Damit einladender Glaube nicht etwas ist, was als Auftrag wahrgenommen wird. Ja, die Gemeinde, die möchte jetzt missionarisch unterwegs sein. Nein, ich möchte, dass du bewusst Glauben lebst, damit du bewusst wirst. Und vielleicht beginnt es damit, dass du dir bewusst wirst, dass Gott dich einen Botschafter nennt. Dass Gott einen Plan und ein Ziel für dein Leben hat. Dass er sich wünscht, dich kennenzulernen. Dass er sich wünscht, mit dir in einer Beziehung zu leben. Vielleicht ist das dein Schritt. Und dazu bist du eingeladen. Und ich möchte dir eine Möglichkeit geben, diese Entscheidung auch festzumachen. Vielleicht ist dein Glaube in Autopilot gegangen. Da war mal was, aber der ist in Autopilot gegangen. Und du wünschst dir, bewusst neu anzufangen. Manchmal braucht es diese Stellen, an denen man weiß, ah, okay, da habe ich damals eine bewusste Entscheidung getroffen. Dann lade ich dich ein. Ich werde jetzt gleich beten, dass du mitbetest. Und als Zeichen, wir brauchen manchmal äußere Zeichen für ein inneres Geschehen, dass du dafür die Hand hebst, für eine Erneuerung. Vielleicht aber auch das erste Mal, dass du sagst, heute ist das erste Mal und ich merke, wie mich dieser König ruft, ihm nachzufolgen. Ich habe keine Ahnung, was da noch alles kommt, aber ich merke, dass er mich ruft in diese Art der Beziehung, ihn kennenzulernen. Da lade ich dich ein, auch im Gebet die Hand zu heben. Die anderen bitte ich zu beten und die Augen zu schließen, so dass die Leute die Freiheit haben, vielleicht ihre Hand zu heben. Und wir neigen uns zum Gebet. Jesus, ich danke dir für deine Einladung. Ich danke dir für deine Einladung, in Beziehung mit dir zu kommen. Ich danke dir, dass du mich rufst, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern. Und ich danke dir, dass du mich einlädst, dir nachzufolgen. Ich danke dir, dass du mich verändern willst. Und ich lasse es zu. Ich lade dich ein, dass du zum König meines Lebens wirst. Ich lade dich ein, dass du mich veränderst und prägst. Ich lade dich ein, dass du mich erneuerst. Ich will bewusst meinen Glauben leben und vergib mir, dass ich an einigen Stellen so in den Autopilot geschaltet habe, funktioniert habe, aber dich aus dem Blick verloren habe. Danke für deine Gnade und Treue und deine Liebe, Herr. Amen.